Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist längst Teil unseres Lebens geworden. Und während Tech-CEOs wie OpenAI-Gründer Sam Altman sich von der KI große Errungenschaften wie eine Lösung für den Klimawandel versprechen, sind KI-Anwendungen für viele Einzelpersonen erstmal eine praktische Alltagshilfe. Sie fasst unsere Google-Suchen zusammen, erklärt Rechnungsaufgaben oder erstellt sogar das Ferienprogramm. Doch bereits jetzt merken wir, KI hat das Potenzial, unser Zusammenleben sehr stark zu verändern. Und darum möchten wir auch mit zur Diskussion stellen, welche Rolle wir KI in der Demokratie auch geben wollen. Heute Abend möchten wir über transparente und faire KI sprechen. Bei dem Tempo und der Leichtigkeit, mit denen KI-Systeme Daten verarbeiten, gehen oft auch die Ressourcen vergessen, welche dafür im Hintergrund notwendig sind. Und auch ist nicht immer klar, noch immer nicht, woher die Informationen kommen und wie denn eigentlich diese Entscheidungen, diese KI-basierten Entscheidungen entstehen. Es stellen sich also die Fragen, was bedeuten denn diese fehlende Transparenz für das Vertrauen in die KI? Und wie und von wem soll der Einsatz somit auch kontrolliert werden?
Demokratie.
Ja, jetzt freue ich mich sehr auf die Diskussion mit unseren drei Gästen hier auf der Bühne und auch mit Ihnen allen im Publikum und stelle Ihnen gerne noch den Moderator des heutigen Abends kurz vor. Das ist Raphael von Matt. Er ist seit November 2023 Bundeshausredaktor für das SRF und war davor lange Jahre Inlandredaktor. Nun wünsche ich allen eine sehr spannende Diskussion und da übergebe das Wort an Raphael von Matt. Danke.
Ich freue mich auch auf eine spannende Debatte mit Ihnen und mit den drei Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Zuerst möchte ich ganz kurz noch ein bisschen einen Blick ins Publikum werfen. Eben KI, man kennt das vielleicht, dieses Chat-GPT. Wer von Ihnen hat das schon genutzt? Also das sind sehr viele. Gibt es jemand, der sagt, das will ich nicht, das kommt mir nicht ins Haus? Gut, also das Publikum ist ziemlich offen für diese Systeme. Noch eine nächste Frage. Wer denkt, das ist gut für uns Menschen? Hand hoch. Und wer denkt vielleicht eher, ist eine Gefahr, könnte gefährlich, schwierig sein, ein Risiko für uns Menschen? Also gut, da gibt es noch so zweigeteilte Meinungen. Das wollen wir natürlich noch weiter ergründen mit diesen drei prominenten Gästen hier auf dem Publikum. Und was mir besonders aufgefallen ist, wenn man jetzt ihre Berufsbezeichnungen anschaut, dann merkt man, dass diese Welt, die KI-Welt oder die moderne Welt, die ist ziemlich englisch. Weil, wenn ich Ihnen vorstelle, Livia Walpen, sie ist Senior Policy Advisor. Ich glaube, das kann man ungefähr übersetzen mit leitende politische Beraterin. Also sie ist leitende politische Beraterin beim BAKOM, beim Bundesamt für Kommunikation. Dann haben wir da Estelle Panatier, auch bei ihr klingt es sehr englisch, Policy Managerin. Das weiß ich gar nicht, wie man das so genau übersetzen soll. Politik Managerin kann man irgendwie gar nicht mehr auf Deutsch übersetzen. Irgendwie irritiert mich das ein bisschen, das Mikrofon. Und zwar nicht beim BAKOM, sondern bei einer NGO, auch das wieder Englisch, einer Nichtregierungsorganisation, nämlich Algorithm Watch, auch wieder Englisch. Aber es ist kein Englischkurs heute Abend, ich verspreche, es geht auch um Inhalt. Sie wird uns nachher noch ein bisschen genauer erklären, was diese NGO, was die so machen. Und jetzt sind wir beim dritten im Bunde, das ist Thilo Spinner. Er ist Englisch Research Engineer beim IVR Lab an der ETH. Und das IVR Lab, das ist Interactive Visualization and Intelligence Augmentation. Das dürfen Sie dann selber übersetzen.
Ja, genau, da geht es im Prinzip darum, wie Mensch und KI zusammenarbeiten können. Also konkret bauen wir Schnittstellen, also visuelle Schnittstellen, Systeme, bei denen Menschen Entscheidungen von KI erklärt bekommen und dann wiederum ihr eigenes Wissen zurück in das KI-System überführen können.
Genau, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich habe Herrn Spinner gebeten, eine Folie mitzubringen, dass man das ein bisschen erklären kann oder dass Sie ein bisschen verstehen, was macht dieses Labor an der ETH. Die machen so tolle Grafiken. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, wie das bei Ihnen so zu und her geht.
Ja, sehr gerne. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein System, das wir während meines PhDs entwickelt haben. Und was wir damit erreichen wollen, ist die Entscheidungen, die das oder die ein Sprachmodell trifft, zu erklären. Und zwar funktioniert ein Sprachmodell so, dass es in jedem Vorhersageschritt die Wahrscheinlichkeiten ausgibt über alle Wörter, die das Sprachmodell kennt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Wort auf die Eingabe folgt. Und das passiert wieder und wieder und wieder und so wird der finale Text zusammengestückelt. Und hier sieht man die höchsten, beziehungsweise ja, die wahrscheinlichsten drei Wörter, die auf die Eingabe, jetzt muss ich selber schauen, okay, es ist Englisch in dem Fall, after PH finally became, und das PH wird ausgetauscht gegen einen männlichen und einen weiblichen Vornamen. Und dann sieht man eben, wie sich diese Wahrscheinlichkeiten verändern und wie das Modell aus den Wahrscheinlichkeiten den finalen Text erzeugt.
Also ich versuche das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Also wenn Sie jetzt eingeben im Computer, jeden Abend nach der Arbeit geht er nach, und dann wird das Modell wahrscheinlich Hause eingeben, weil das so etwa die wahrscheinlichste Variante ist, was man jetzt hier, also so funktioniert KI eigentlich. Das haben wir schon begründet, oder?
Ja. Das Faszinierende daran finde ich, dass alle Sprachmodelle so funktionieren, also auch die sehr mächtigen Sprachmodelle wie ChatGPT. Im Prinzip sagen sie immer wieder das wahrscheinlichste Wort auf eine gewisse Eingabe voraus.
Sehr spannend. Eben die Grafik ist vielleicht von hinten nicht so gut zu sehen, aber Sie können, ich gebe Ihnen die Garantie, am Schluss können Sie das alles, wenn Sie mögen, aus der Nähe noch ganz genau anschauen. Jetzt wissen wir also, was unser Ingenieur oder unser Informatiker macht. Jetzt möchte ich noch von Ihnen, Frau Walpen, wissen, beim Bundesamt für Kommunikation, was haben Sie mit KI zu tun?
Genau, also wir stellen uns aus der regulatorischen Sicht die Frage, ob bzw. wie wir KI regulieren sollen. Und das stellt sich natürlich einerseits auf internationaler Ebene, weil KI als Technologie natürlich nicht an der Schweizer Landesgrenze Halt macht. Das heißt, wir müssen uns international sehr gut abstimmen. Aber auch gerade aktuell, ich glaube, da kommen wir später noch auch darauf zu sprechen, stellt sich auch die Frage in der Schweiz, wie wir KI regulieren sollen. Und damit beschäftigen wir uns im Bundesamt für Kommunikation, aber auch nicht nur im Bundesamt für Kommunikation, also in der Bundesverwaltung sind es verschiedene Bundesstellen, die da auch zusammenarbeiten müssen, weil es wirklich ein sehr interdisziplinäres Thema ist. Also es ist nicht nur das BAKOM, sondern viele andere Bundesstellen auch, die sich mit der Frage beschäftigen.
Also der Bund, der schaut in dem Sinn, was für Regeln brauchen wir im Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Genau, so. Und da geht es um einen Balanceakt, weil man natürlich einerseits Innovation ermöglichen will. Das KI bietet ganz viele Chancen, aber andererseits hat der Bundesrat, der Regulator auch die Verantwortung, Leitplanken zu setzen, dass es eben nicht einfach in alle Richtungen gehen kann und man auch gewisse Dinge eben schützen muss in der Anwendung von KI. Deshalb ist es diese Balance, die man finden muss.
Genau. Vielen Dank. Bei Ihnen waren wir vorher bei diesem Begriff Algorithm Watch, also man überwacht diese Algorithmen. Sagen Sie uns doch, Frau Panatier, was genau tun Sie?
Ja. Also wir sind eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin und in Zürich, wo ich arbeite. Und wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen von Algorithmen und KI auf die Menschen und die Gesellschaft mit dem Ziel oder der Mission, dass diese Systeme wirklich die Grundrechte stärken können, die Demokratie und die Nachhaltigkeit und nicht einen Schaden machen. Also wirklich, dass sie eingesetzt werden und einen Mehrwert für allen eigentlich bieten. Und was wir dafür machen, einerseits ist so Forschungsarbeit, Investigationsarbeit, auch so journalistische Arbeit. Und auf diese Grundlage machen wir dann so politische Empfehlungen, die wir dann an der Politik bringen und auch an der Öffentlichkeit. Und vielleicht zu diesem Begriff Algorithm Watch. Ich glaube, das ist für mich auch wichtig zu sagen. Wir haben vorher am Anfang von generative KI gesprochen, von diesen Sprachmodellen. Das ist so nur, würde ich sagen, die Spitze von der Eisberg, glaube ich, sagt man auch so auf Deutsch. Es gibt eigentlich ganz viele anderen Systemen, die nicht so viel Aufmerksamkeit gerade haben. Ich glaube, bei so generative KI, ChatGPT, da können wir alles nutzen und dann ist es ziemlich klar, dass wir diese Systemen auch begegnen. Aber es gibt auch anderen Systemen, zum Beispiel bei den Empfehlungsalgorithmen von den Plattformen, Social Media Plattformen oder auch, ich weiß nicht, zum Beispiel Systeme, die bei Bewerbungsverfahren eingesetzt werden, auch für so automatisierte Sortierung von Bewerbungen etc. Also wir beschäftigen uns wirklich mit alle diese Systeme.
Gut, ich schaue mal ins Publikum. Ist Ihnen, das finde ich noch wichtig, dass Sie ein bisschen ein Bild haben von diesen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Ist Ihnen das klar geworden oder gibt es da irgendwie gerade noch eine Frage, wo Sie sagen, ja, was ist die Lieblingsfarbe von Herrn Spinner oder irgendwas Wichtiges, was Sie noch wissen möchten? Dann würde ich doch, also ich nehme an, da kommt keine Frage, dann möchte ich gerne noch eine kurze Runde machen, so an Sie alle gefragt, was ist eigentlich für Sie so die Definition, was, wenn wir immer von diesem KI sprechen, wovon sprechen wir eigentlich? Was ist das genau?
Also die technische Definition wäre irgendein Computersystem, das menschliches Verhalten nachahmt. Wurde schon angesprochen, das kann zum Beispiel ein einfaches Regelsystem sein, also einfache, wenn die Eingabe so aussieht, dann produziere die Ausgabe so und so. Und das war schon in den 50ern, 60er Jahren, gab es schon solche Entwicklungen und ja, heute sehen wir, wo das hinführen kann.
Und der Begriff Intelligenz, da gibt es immer Leute, die sagen, ja, eine Maschine kann gar nicht intelligent sein, das kann nur der Mensch. Finden Sie diesen Begriff eigentlich passend oder ist er halt nur so eine Annäherung?
Ja, vor der Frage würde ich mich am liebsten drücken.
Sie dürfen sich schon drücken, ich zwinge Sie nicht. Obwohl das ein Käfigturm ist.
Ich versuche mal mein Glück. Am Ende, wenn wir jetzt von Sprachmodellen reden, hauptsächlich wahrscheinlich, am Ende geben die Sprachmodelle die Durchschnittsverteilung aller Wörter in einer Sprache wieder. Also davon hatten wir es schon. Im Prinzip ist es einfach der wahrscheinlichste Output, der produziert wird. Ob man das jetzt Intelligenz nennen will, weiß ich nicht. Mittlerweile gibt es diese Reasoning-Modelle, bei denen das Modell gelernt hat oder darauf trainiert wurde, menschenähnliche Entscheidungsstränge zu bilden. Aber auch das würde ich nicht streng genommen als Intelligenz bezeichnen.
Wenn man bei Ihnen, Frau Panatier, nachfragt, eben Algorithm Watch, also man muss das überprüfen, das heißt, da ist eine gewisse Gefahr da. Sind Sie eigentlich so wie beeindruckt, was diese Maschinen heute alles schon können? Weil wenn die ja nichts können, dann muss man sie auch nicht überprüfen, muss man sie ja auch nicht watchen.
Ja, ich glaube, man kann schon ein bisschen begeistert werden von diesen Entwicklungen, aber ich glaube, die auch ganz einfache Systeme können eigentlich auch schon Auswirkungen auf die Grundrechte haben, auf die Menschen haben. Und für uns ist eigentlich nicht so die technische Fähigkeit oder auch die technische Definition von was künstliche Intelligenz ist, wichtig, weil, wie ich habe es gesagt, es ist ein bisschen so ein Begriff, der ein bisschen so in der Luft ist, ohne dass man wirklich so wissen kann, was ist das auch nicht, sondern es geht vielmehr um wirklich diese Auswirkungen auf die Menschen, auf die Gesellschaft und schlussendlich, egal was die Technologie genau ist, wir müssen schauen, was sind diese Auswirkungen und wir sehen auch, besonders wichtig wird es, wenn diese Systeme so eingesetzt werden, um Entscheidungen zu treffen über Menschen oder auch um Prognosen zu geben, also um Entscheidungen zu unterstützen, Prognosen zu machen, Empfehlungen zu machen oder auch Inhalte zu generieren, die dann für die Entscheidungsfindung auch eingesetzt werden, weil dann haben sie wirklich diese Auswirkungen, weil sie treffen selbstständig oder nicht, wirklich Entscheidungen, die das Leben von den Personen beeinflussen können.
Und wenn ich nochmal nachfrage, eben Sie sagen, das ist eine Organisation, die das so überwacht und begleitet und mit einem Mahnfinger, einem kritischen Blick draufschaut. Was wäre ein Beispiel, wo Sie sagen, doch, uns braucht es unbedingt, dass eben keine Fehlentwicklungen passieren?
Also ein großes Thema, worüber wir arbeiten, ist das Thema Diskriminierung durch Algorithmen und KI. Und da haben wir gesehen, das Thema war, also vor ein paar Jahren war das noch gar kein großes Thema. Und ich glaube, wir haben wirklich einen Beitrag auch geleistet, um wirklich aufzuzeigen mit der Arbeit, hey, es kann wirklich tatsächlich zu Diskriminierung kommen und wir brauchen auch einen besseren Schutz. Also sowohl, dass die Öffentlichkeit da auch mehr sensibilisiert ist, aber dass auch die Politik auch Forderungen kennt und dann auch zu Lösungsansätzen kommen können.
Frau Walpen, Sie haben zu Beginn gesagt, Sie schauen, was für Regeln braucht es. Nochmal anders gefragt, weshalb braucht es Regeln?
Ich denke eben, also Estelle hat es gesagt, es gibt diverse Risiken, die mit der Anwendung von KI verbunden sind. Und ich denke, das ist dann die Verantwortung des Bundesrates, diese Risiken so gut es geht einzudämmen. Und deshalb braucht es Regeln.
Vielleicht auch hier die Frage, ein Beispiel, was für Risiken, wovon sprechen Sie da?
Also ich denke, Estelle hat Diskriminierung bereits erwähnt. Das ist sicher ein ganz großes Thema. Es gibt auch Sicherheitsrisiken. Also schlussendlich auch Risiken mehr auf der systemischen Ebene, wo man dann auch so weit gehen kann, dass man sagt, KI benötigt enorm viel Energie und so weiter. Also es ist eine Risikopalette, die von einem persönlichen Risiko bis auf ein gesellschaftliches Risiko hingeht. Etwas ganz Komplexes auch ist die Manipulationsmöglichkeit von KI, also von Algorithmen, die dann insbesondere auch in Social Media, je nachdem Inhalte filtert, nur gewisse Inhalte anzeigt und damit schlussendlich man wirklich auch demokratische Entscheidungsprozesse beeinflussen oder eben mit einer bösen Absicht manipulieren kann. Und das ist ein Risiko, wo der Bund auf jeden Fall eine Verantwortung trägt.
Also wenn ich jetzt den beiden Damen so zugehört habe, dann gibt es so viele Risiken und Gefahren und wollen wir nicht einfach auf diese KI verzichten? Also weshalb brauchen wir die überhaupt, Herr Spinner?
Ich glaube, durch unseren hohen Grad an Digitalisierung kommt man ohne KI überhaupt nicht mehr klar. Also ich meine, um wieder ein Beispiel zu nennen von Systemen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wären zum Beispiel Spamfilter, also Systeme, die entscheiden, ob unsere E-Mails Nachrichten enthalten, die wir wirklich lesen wollen. Und ohne Spamfilter, glaube ich, wäre E-Mail-Verkehr praktisch unmöglich heutzutage. Und da gibt es viele Facetten von. Ob man jetzt ohne generative KI auskäme, denke ich.
Aber heißt das, der Spamfilter, das ist schon KI?
Das wäre auch KI.
Ich dachte, das ist so ein kleiner Mann, der dann das alles liest oder so.
Ja, Arme. Auch das zählt als ein regelbasiertes KI-System, ja.
Und positiv gefragt, was bringt uns Menschen KI? Eben, Sie wollen nicht darauf verzichten, man kann gar nicht mehr darauf verzichten, aber was soll es uns Menschen geben?
Also ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen einerseits auch eine gewisse Demokratisierung bringt. Früher war, ob man gute Texte, gute Briefe schreiben kann, einfach noch entscheidend im Erwachsenenleben. Heutzutage erwische ich mich selber dabei, wie ich, wenn ich einen Brief verfassen muss, die erste Webseite, die ich aufrufe, ist ChatGPT. Ich beschreibe kurz mein Problem, sage, okay, bitte verfass mir einen Brief. Und tatsächlich die gehobene Sprache zu finden, ich glaube, das bringt tatsächlich eine gewisse Demokratisierung mit sich. Und auch einfach, viele Dinge, die man vorher einfach nicht konnte, zum Beispiel einfache Bilder generieren, das wären schon Vorteile, die generative KI für uns bringt, würde ich sagen.
Es nimmt mich jetzt auch Wunder, da sehe ich schon eine erste Wortmeldung, wie das Publikum darauf reagiert, wenn Herr Spinner sagt eben, ich muss eigentlich gar keinen Brief mehr schreiben können, ich kann ja einfach den Computer nehmen und der erledigt das für mich. Finden Sie das eigentlich gut, eben weil er uns hilft, weil er uns sozusagen Superman-Fähigkeiten gibt? Oder würden Sie eher sagen, das ist irgendwie auch eine Verarmung? Ich glaube, wir haben ein Mikrofon, oder? Wo wir, schauen wir doch mal ein paar Wortmeldungen. Ja, bitte die Dame da in der Mitte.
Ich finde das sehr gut einerseits, aber für Sie persönlich oder für mich, wir alle sind anders aufgewachsen und wir sollen auch nicht vergessen, was unsere Kinder und Enkelkinder, wie sie aufwachsen sollen. Es ist eine Verarmung, wenn sie das nicht so lernen, wie wir es gelernt haben, glaube ich.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da war auch noch eine Wortmeldung.
Ich sehe es eigentlich ähnlich, weil ich habe das Gefühl, es ist eben auch ein Wandel, genauso wie wir das Internet halt eingeführt haben. Und mit der Anpassung, mit diesem Wandel haben wir andere Bereiche, die wir erlernen und uns bereichern dadurch. Das heißt, es ist ein ständiger Wandel, den wir durchmachen und dafür sollten wir offen sein. Auch eben die Risiken nicht zu vernachlässigen, klar.
Vielen Dank. Ich glaube, Sie wollten sich noch äußern.
Welche Grenze sollte KI nicht überschreiten im Fall demokratische Watching in dem Sinne? Also demokratische Watch habe ich verstanden, dass das die Grundrechte der Demokratie, die Freiheit der Menschen und so weiter. Welche sind die Grenze eigentlich, der sollte man als Beobachter und als Überwacher eigentlich kontrolliere das ja, nicht.
Das ist eine spannende Frage. Welche Grenzen sollte die KI nicht überschreiten? Was ist da Ihre Antwort?
Ich glaube, das ist so eine zentrale Frage, welche KI wollen wir eigentlich und dann auch entsprechend, welche wollen wir nicht. Ich glaube, es gibt ganz gute Anwendungen, auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich, also wenn man da bessere Diagnose führen können oder auch, eigentlich sind so algorithmische oder KI-Systeme sehr gut, um ganz viele Daten auch zu analysieren und mit das könnte man auch so Diskriminierungsmuster identifizieren, also das hilft uns, könnte uns auch helfen, um gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen oder zu gehen, aber das, wenn wir das wollen, die müssen dann tatsächlich auch dafür eingesetzt werden und nicht für vielleicht nur die Effizienzsteigerung oder was oder anderen Zielen. Aber zum Thema auch Grenzen, ich glaube, als Gesellschaft müssen wir auch dann rote Linien ziehen, wenn es Anwendungen gibt, die wirklich mit den Grundrechten nicht zuverlässig sind, also nicht die Grundrechte nicht entsprechen. Zum Beispiel Thema biometrische Überwachung im öffentlichen Raum, also Gesichtserkennung habt ihr auch vielleicht schon gehört, also da geht es auch um KI, um KI-Systeme, die dann Personen identifizieren sollen oder auch so Social Scoring ist auch nochmal ein englischer Begriff, aber wenn man so Punkte vergibt an den Personen und dann so Leistungen oder Zugang zu Leistungen anhand von diesen Punkten gibt, also ich glaube, da müssen wir auch wirklich als Gesellschaft entscheiden, was wir wollen und nicht wollen.
Also das heißt, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, Sie sagen eben die Überwachung, also dass dann, ich sage jetzt der Bund oder die Polizei einfach sagen kann, aha, Frau Panatier und Frau Walpen, die waren gestern um die Zeit waren sie dort, wir haben das gesehen und dass diese Überwachung eigentlich gebremst wird und dass das Social Scoring wäre eben, wenn ich zum Beispiel, das mache ich leider manchmal, bei Rot über die Straße gehe, dann kriege ich irgendeinen Punktabzug, weil dann das System sieht, da der Vonat, der geht manchmal bei Rot. Also da sagen Sie, da sollten wir Grenzen setzen.
Genau, da glaube ich, geht es wirklich ganz, ganz klare Grenzen und auch Verbote eigentlich sollte man treffen. Und dann gibt es eine ganze andere Palette von Anwendungen, wo es viel mehr geht um Rahmenbedingungen, die wir eigentlich demokratisch auch gestalten müssen. Das bedingt aber, dass wir auch mehr wissen müssen, wo werden eigentlich die Systeme eingesetzt. Heute ist diese automatisierte Gesellschaft noch sehr stark auch eine Blackbox. Man weiß nicht, wenn man so von einem automatisierten Entscheid zum Beispiel getroffen ist, wenn man mit einer KI interagiert. Und ich glaube, das ist wirklich eine Bedingung, damit wir auch diese gesellschaftliche und demokratische Diskussion führen können.
Bei Grenzen, da kommt ja der Bund, der Staat. Ja, möchten Sie da noch bei diesem Punkt etwas ergänzen?
Ja, gerne. Ich denke, die Technologie KI ist ja als solche weder gut noch böse. Sie kann eben für ganz gute Dinge, also Krebsfrüherkennung, das rettet Menschenleben. Das ist von daher ein Potenzial, das wir ja auch nicht unterbinden wollen. Aber es gibt eben auch Anwendungen, wo die Technologie negative Auswirkungen hat. Und die Position des Bundes ist, dass wir versuchen, wirklich uns auf die negativen Auswirkungen zu fokussieren und nicht eben die Technologie als solches irgendwie zu regulieren. Und da ist wirklich die Frage, braucht es komplette Verbote? Die EU hat eine KI-Verordnung, die wirklich ganz explizit gewisse Dinge verbietet. Estelle hat es erwähnt, also das Social Scoring zum Beispiel ist verboten. Auch eine biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit ist in der EU verboten. In der Schweiz, der Bundesrat ist natürlich grundsätzlich ein liberales Land, das mit Verboten eher zurückhaltend ist. Faktisch wären diese Dinge in der Schweiz heute auch schon verboten, aber es ist so, dass es bislang in der Schweiz kein spezifisches Gesetz zu KI gibt, die das jetzt diese Praktiken beispielsweise verbieten würde. Aber da sind wir gerade jetzt eben auch wir haben einen Auftrag des Bundesrates und sind daran, dies anzuschauen, wo gibt es rote Linien, Wo muss man besonders vorsichtig sein? Und genau, das ist die Arbeit, die aktuell im Gange ist. Ich denke, Grundrechte, das ist überall dort, wo es Grundrechte betrifft, müssen wir besonders vorsichtig sein.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe gesehen, da hinten in der letzten Reihe war noch eine Wortmeldung.
Mir ist jetzt gerade aufgefallen bei der Schilderung, dass man KI zum Guten wie zum Schlechten einsetzen kann. Das klingt, wie wenn es ein Werkzeug wäre wie jedes andere, aber ist bei KI nicht das grundlegend andere, dass es halt auch für sich alleine agieren kann und nicht nur ein Werkzeug in unseren Händen hat, sondern wie eine neue Kategorie ist, das auch selbstständig vielleicht eine Agenda oder zumindest die abgeleitet ist aus diesen Trainingsdaten etc. ist.
Eine sehr interessante Frage, da möchte ich jetzt wissen, was Sie da antworten. Weiß ich, Herr Spinner, wollen Sie?
Also die Möglichkeit kommt natürlich damit, dass KI-Systeme, man nennt das dann Agents oder eben Agenten, autonom agieren in einem begrenzten Rahmen. Und ja, ich meine, das macht eine neue Dimension auf. Zum Beispiel in der Informatik gibt es das häufig, dass mittlerweile Agenten programmieren. Sie schreiben dann Code, überprüfen, ob dieser Code lauffähig auf der Maschine wäre und verbessern den Code dann, je nachdem, welche Fehler passieren. Genau, dieses Potenzial, also das bringt einerseits großes Potenzial bei der Effizienzsteigerung. Andererseits könnte man jetzt dort diesen Gedanken weiterspinnen und sagen, okay, vielleicht muss man gar nicht zur generellen künstlichen Intelligenz kommen, um tatsächlich Schaden anzurichten. Also ich meine, Schaden wäre zum Beispiel bereits angerichtet, wenn man Zugangsdaten für ein Kernkraftwerk findet und dort irgendwelche Prozesse auslösen kann, solche Dinge. Das wird mit Sicherheit einfacher durch solche Agentensysteme. Also man könnte zum Beispiel die Aufgabe stellen...
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der Agent, ist das ein Mensch oder ist das der Computer?
Der Agent wäre in dem Fall dann die KI, die in diesem... in diesem Frage-Antwort-Spiel mit sich selbst interagiert. Also sie reagiert praktisch auf ihre eigene
Vorhersage. Wie der Herr gesagt hat, da gibt es schon eine gewisse Selbstständigkeit.
Genau, die gibt es auf jeden Fall. Und die könnte man entsprechend auch für böse Zwecke benutzen. Ich meine, der viel naheliegendere Fall wäre politische Manipulation. Also heutzutage kann man schlechter erkennen, wenn Kommentare zum Beispiel in Social Media von Bots oder Agenten verfasst werden, während das vor 10 Jahren war das noch komplett transparent eigentlich für den Benutzer. Aber mittlerweile kann man da einfach, dadurch, dass die wahrgenommene Qualität der Vorhersagen von Sprachmodellen mittlerweile so gut ist, kann man da relativ gut, relativ schnell auch große Skaleneffekte in der Gesellschaft erzielen.
Und damit kommen wir eigentlich zu diesem einen Stichwort, das ja auch in dem Titel des heutigen Podiums steht, die Transparenz. Sie sagen, in solchen Fällen ist das dann schon schwierig zu erkennen. Vielleicht, Frau Wolpen, Sie haben sich da so ein bisschen unruhig bewegt in Ihrem Stuhl. Wie beurteilen Sie so, wenn man jetzt diese Systeme heute anschaut, wie transparent oder eben intransparent ist das heute?
Also ich wollte vorhin noch kurz auf die Bemerkung eingehen. Ich glaube, die Herausforderung im Bereich KI ist, dass es eben ein ganz anderes Ausmaß annehmen kann. Also diese Skalierbarkeit, jetzt im Beispiel Diskriminierung. Ich kann heute in einem Bewerbungsverfahren, weil ich eine Frau bin, auch von der angestellten Person, die Bewerbung durchführt, diskriminiert werden. Und das ist auch schlecht. Aber wenn das eine KI macht, kann das natürlich über ein viel größeres Ausmaß einnehmen. Und ich glaube, dort, das ist das spezifisch heikle auch an KI.
Wenn diese KI so viele Daten aufs Mal verarbeiten kann, dann ist es kein Einzelfall, sondern es nimmt dann eine größere Dimension an.
Und dann zur Frage der Transparenz. Ich glaube, hier muss man unterscheiden. Einerseits möchte ich ja als Nutzerin schon nur wissen, ob ich mit einer KI interagiere. Das ist schon der erste Schritt. Das ist je nachdem nicht der Fall. Also wenn ich mit einem Chatbot chatte, ich weiß nicht zwangsweise, ist jetzt da noch ein Mensch dahinter oder nicht, und das würde ich gerne wissen. Das ist der eine Aspekt der Transparenz. Der andere Aspekt ist dann, dass man gerne auch den dahinterliegenden Algorithmus kennen würde, wobei ich da, wir hatten uns vorher auch kurz schon dazu ausgetauscht, ich habe selbst keinen technischen Hintergrund. Das heißt, mir konkret, wenn ich jetzt den Algorithmus dann sehe, hilft das irgendwie auch nichts. Also deshalb, Transparenz ist auch kein Selbstzweck. Ich denke, das ist auch wichtig.
Ich denke, das Stichwort Transparenz ist für Ihre Organisation ja sicher auch sehr wichtig. Eben wie stehen wir jetzt eigentlich da im Moment?
Ich glaube, es gibt einerseits, wie gesagt, diesen individuellen Aspekt, also wie kann ich wissen, wenn ich so von entweder interagiere oder von einer Entscheidung auch getroffen bin, die mit einem solchen System getroffen ist. Und dann gibt es auch so eine kollektive oder gesellschaftliche Transparenz. Das betrifft vielleicht noch mehr der Einsatz von solchen Systemen beim Staat oder von den Behörden, wo wir auch als Gesellschaft eigentlich wissen sollten, wo werden solchen Systemen heute eingesetzt. Und das ist heute sehr schwierig, diesen Überblick zu haben. Wir hatten vor, ich glaube, eineinhalb Jahr so eine Anfrage an den Kantonskanzleien geschickt, um zu wissen, ja, was setzt ihr eigentlich für solchen Systemen ein? Und was da rausgekommen ist, ist, dass die meisten Verwaltungen selbst nicht den Überblick haben, was sie intern auch einsetzen. Und solange das nicht geschieht, dann ist es auch, können wir auch nicht als Gesellschaft diese Transparenz haben. Und ich glaube, da gibt es wirklich eine große Arbeit, die zu leisten ist, dass wir da wirklich, wie vorher auch gesagt, solange wir nicht wissen, dann können wir nichts anderes machen. Und es ist wirklich so diesen ersten Schritt, und danach können wir über Nachvollziehbarkeit, über Diskriminierungsschutz, über voll vielen anderen Sachen noch sprechen. Aber solange diese Transparenz nicht gelingt, dann bleiben wir in dieser Blackbox.
Jetzt ist es so, dass das Politforum dieses Podium wirklich genau in der richtigen Woche angesetzt hat, weil genau diese Woche, Anfang Woche, kam die Meldung, dass die ETH, da kann sich jetzt Spinner auf die Schulter klopfen, dass die Schweiz, die ETH, verschiedene Institutionen nämlich ein eigenes Modell veröffentlicht haben. Das hat auch einen klingenden Namen, namens Apertus, lateinisch für offen. Also ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber wenn ich da den Pressetext gelesen habe, dann ist eben genau bei diesem Modell, bei diesem System ist diese Transparenz gegeben. Jetzt der Werbespot von Herrn Spinner.
Genau, also ich muss direkt sagen, ich war bei dem Training dieses Modells nicht beteiligt. Genau, aber vielleicht kann ich kurz darauf eingehen, was es vielleicht bräuchte, um komplette Transparenz bei einem generativen Sprachmodell zu schaffen. Und zwar glaube ich, dass Apertus da einen guten Weg geht. Ich hatte es vorhin schon zwei, dreimal erwähnt, dass das Modell im Prinzip nur die Datenverteilung der Trainingsdaten reproduziert. Und die Trainingsdaten sind damit der entscheidende Faktor. Bei den kommerziellen Modellen ist das Problem, dass der Datensatz, mit dem das Modell trainiert wird, Teil des Firmengeheimnisses der Firmen bleibt, die das Modell zur Verfügung stellen. Und bei Apertus ist genau das nicht der Fall. Dort liegen die Trainingsdaten offen, und dadurch hat man dann als Forschender zum Beispiel die Möglichkeit, oder Forschende, die Möglichkeit, in diesen Trainingsdaten die Datenverteilung zu untersuchen, und hat damit auch einen Einblick darin, was das Modell für Daten produzieren wird. Denn da gibt es eine 1:1 Entsprechung am Ende. Genau.
Aber wenn ich jetzt der klassische Sofa-User, der zu Hause sagt, ja, jemand hat es schon gesagt, Nora hat es, glaube ich, gesagt am Anfang, man kann ja auch Ferien, sag mir, wohin ich in die Ferien gehen soll. Dann kommt ja wahrscheinlich, also kann ich jetzt dieses Apertus nutzen, oder lande ich dann am Ende doch wieder bei ChatGPT, wo eben diese Daten, diese Trainingsdaten nicht offen sind?
Ja, schwierig, genau. Da sprechen Sie ein anderes Problem an, das vielleicht dann eher ein gesellschaftliches oder politisches Problem ist, denn ich glaube, dass wenn eine staatliche Initiative oder eine Forschungsinitiative so ein Modell trainiert, dann hat sie gute Vorsätze, aber um an die Qualität ranzukommen, die ein kommerzielles Modell hat, und ich meine, OpenAI stand da oft in der Kritik, dass sie zum Beispiel im globalen Süden Arbeitskräfte ausgenutzt haben, die dann extrem viele Trainingsdaten verbessert haben, also praktisch durch Menschen manuell die Trainingsdaten gefiltert wurden. Das verbessert dann natürlich die Datenqualität. Der Datensatz bleibt dann wiederum bei OpenAI. Dadurch erreichen diese Modelle einfach eine viel bessere Qualität, als wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen alle Daten aus dem Trainingssatz raus, die zum Beispiel von denen der Urheber nicht wollte, dass sie verwendet werden. Ich schätze, dass das etwas ist, worauf OpenAI keinen so großen Wert legt, zumindest solange nicht die Regulierungen entsprechend in Kraft treten. Also je diverser der Datensatz, desto besser die Qualität von dem Modell. Und es ist tatsächlich nicht einfach, an diese Qualität ranzukommen. Alleine schon die Ausführung von einem so großen Modell wie zum Beispiel GPT-5o braucht Hardware, die eher jenseits der 30.000 Franken liegt. OpenAI kann natürlich dann die Anfragen an dieses Modell stark verteilen. Also man benutzt ja ChatGPT nicht durchgängig. Deswegen reicht es, wenn diese Hardware praktisch für 2 Sekunden die eigene Anfrage beantwortet und dann kann die Hardware wiederum für andere Anfragen benutzt werden. Und auch das zur Verfügung stellen eines solchen Modells ist einfach teuer.
Aber eben, wenn wir wieder auf die individuelle Perspektive, die Frau Walpen ja vorhin so schön skizziert hat, dann sind wir eigentlich immer noch als Bürgerinnen und Bürger in einer oder dieser Intransparenz ausgeliefert im Moment.
Also gerade, weil wir eigentlich, wenn wir die großen Modelle nutzen, ja schon, aber ich glaube, was wir dann auch langsam sehen, ist, das sind auch die Grenzen von diesen ganz großen Modellen. Also einerseits, weil sie auch so ressourcenintensiv sind etc. Und es gibt schon jetzt eine Bestrebung, auf auch so kleinere Modelle zu setzen. Und ich glaube, da bietet das von der ETH und der EPFL eine ganz gute Grundlage. Ich glaube, es ist immer die Frage, warum wollen wir es einsetzen und vielleicht werden wir auch in der Zukunft eigentlich viel mehr kleinere KI haben als nur so diese ganz großen Modelle, die auch diese schädlichen Konsequenzen haben.
Jetzt einfach für mich als Laien, also weshalb kommt es für mich darauf an, ob es eine große KI oder eine kleine ist, wegen des Ressourcenverbrauchs?
Genau, ich glaube, das ist ein, aber das andere ist auch die Grundsätze, mit welchen diese KI trainiert ist worden. Das wurde auch vorher gesagt, zum Beispiel mit, was waren die Arbeitsbedingungen, die auch hinterstehen, was sind so, also, und ich glaube, da hat man wirklich ein Hebel, um das auch besser zu machen, als nur einfach das zu nehmen von den Großen. Und ich glaube, das andere Thema ist wirklich diese starke auch, also wir müssen das schon sagen, heute gibt es fast keine KI ohne die Big Tech. Also und ich glaube, das stellt auch ein paar Fragen. Es gibt eine ganz große eigentlich Konzentration, sowohl an Meinungsmacht als auch Marktmacht. Und die Frage ist, wollen wir wirklich das weiter auch treiben, wenn wir so stark diese Produkte auch nutzen? Was bedeutet das?
Aber das war ja auch schon vor KI. Also fast alle haben einfach Google genutzt. Die hatten ja auch eine oder haben immer noch eine wahnsinnige Macht. Oder auch bei WhatsApp, da gibt es ja viele, die sagen, ja, das will ich nicht unterstützen. Aber ich mache jetzt keine Frage ins Publikum, aber sehr viele nutzen dann am Ende doch irgendwelche WhatsApp-Chats. Aber ich soll ja nicht immer reden, sondern ich soll fragen. Bitte, da ist eine Frage in der dritten Reihe.
Merci vielmals. Also ich habe eine Frage, ich fand das vorhin sehr spannend, als Sie da über diese auch Quellen, Datenquellen dieser Modelle gesprochen haben. Und ich frage mich einfach, weil ich es nicht weiß, werden diese Datenquellen, also bevor es diese Wahrscheinlichkeitstabellen dann gibt, die Sie vorhin gezeigt haben, muss man ja irgendwie Texte in dieses System reinspeisen. Und es werden vermutlich nicht nur Texte sein, die kein Urheberrecht mehr drauf haben, sondern auch ganz viele Texte, die eigentlich in den letzten 10 Jahren irgendwo von irgendjemandem geschrieben wurden. Werden diese Daten gekauft oder
gestohlen? Wie? Oder gestohlen? Ich weiß es auch nicht.
Gestohlen, ja. Genau. Also ich finde das spannend und ich denke auch, vorhin haben Sie noch Google angetönt. Dort war das ja nur ein Link und jetzt ist es eigentlich mehr wie ein neues Produkt, dass dann überhaupt diese Quellen gar nicht mehr immer so offenlegt. So.
Also am Ende lässt sich die Frage wahrscheinlich darauf reduzieren, waren diese Daten irgendwo im Internet zu sehen, ob legal oder illegal, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Also tatsächlich sagt man, dass für die großen Modelle, die trainiert werden von kommerziellen Firmen, das komplette Internet benutzt wurde für das Training. Mittlerweile haben sogar die Unternehmen angefangen, YouTube-Videos automatisiert zu transkribieren, um dann die Transkripte, also den gesprochenen Text innerhalb der Videos wiederum als Eingabedaten zu benutzen, weil tatsächlich der Trainingsdatenschatz mittlerweile ausgeschöpft ist. Und tatsächlich, ja, also das meiste, was als Trainingsdaten benutzt wird, kommt einfach aus Internetquellen. Man kann sagen, das komplette Internet wurde da katalogisiert und als Trainingsdaten benutzt.
Da war noch eine Frage hier in der ersten Reihe.
Wir als Benutzer eigentlich von KI es kommen immer neue Versionen eigentlich, das 5.0. Was unterscheidet zwischen die zwei, drei Versionen, die letzte 3.0, 4.0 und 5.0? Und der Agent in dem Sinne erkennt er auch, wenn man so ironische Frage stellt oder ihm eigentlich hochnimmt, kann er das mir verstehen und richtig antworten oder in gleichem Stil?
Ja, gute Frage. Also zu der Ironie, denke ich, da kommt es auf den einzelnen Fall an. Bin ich mir nicht sicher, muss ich tatsächlich sagen, zu den Versionsunterschieden. Auch das bleibt am Ende Firmengeheimnis von OpenAI. Was man bei den neuen Modellen sieht, ist, dass es diese Reasoning-Modelle sind, also dass man eben diesen Gedankenverlauf hat. Das funktioniert bei manchen Arten von Fragen, wie zum Beispiel über mathematische Probleme, führt das zu besseren Ergebnissen. Also das Modell lernt praktisch eine Ausgabe zu produzieren und dann über diese Ausgabe wiederum zu entscheiden. Also es liest dann praktisch wie ein Gedankenstrom seine eigenen Antworten und betreibt darüber dann so eine Art simuliertes Gedankenmodell. Aber ansonsten bleibt das Ganze relativ intransparent, was OpenAI tatsächlich zwischen diesen Modellen macht. Beim neuen wird spekuliert, dass das Modell wiederum verkleinert wird. Da geht es in die Richtung, dass eben kleinere Modelle einfach weniger ressourcenintensiv sind. Und dabei wird natürlich versucht, die Qualität gleichbleibend hochzuhalten.
Oder? Diese Entwicklung in die letzten 70 Jahre. Ich habe mit einem Professor mal ein Referat gesehen von Ostersin und der hat gesagt, jetzt ist schon bereit, die Maschine, also das KI vor dem Computer, oder? Erwartet dann, dass er auch uns eigentlich untersucht. Als Maschine, als Roboter, er uns eigentlich untersucht.
Ich glaube, da war noch eine Frage in der dritten Reihe.
Ja, ich wollte eine Information ergänzen in Zusammenhang mit den Quellen. Also es werden Daten aus offenen, offen zugänglichen und nicht offen zugänglichen Ressourcen herangezogen und vorwiegend bislang auch nur aus dem angloamerikanischen Raum. Also die deutsche Sprache ist nicht so sehr vertreten im Internet oder nicht so sehr wie das amerikanische und das englische. Und es ergeben sich natürlich dann auch Fragen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, aber auch die Themen im Zusammenhang mit der Diskriminierung. Es sind nicht die Algorithmen fehlerhaft, sondern einfach die Tatsache, dass eben viel mehr Männer zum Beispiel in solchen Foren wie Reddit Beiträge schreiben.
Also es gibt mehr Material sozusagen von Männern, ja, dann und, wird das auch reproduziert.
Und dass die Wahrscheinlichkeit, so eine statistische Rechnung, die arbeitet korrekt. Ja, also es kollidiert mit unserem demokratischen Prinzip und demokratischen Denke und deswegen müssen sie dann auch so ein bisschen nachgearbeitet werden, verkleinert werden, auch damit die Tech-Riesen nicht so viel Macht darüber behalten, auch zugunsten unserer Demokratie.
Vielen Dank für diese Ergänzung. Es ist natürlich toll, wenn so viel Wissen auch im Publikum vorhanden ist. Die Dame hat mir eigentlich gerade das Stichwort, also das erste Stichwort, das wir ausführlich jetzt behandelt haben, war die Transparenz. Da wäre mein Fazit, das ist noch nicht so allzu weit her mit dieser Transparenz und es ist auch schwierig jetzt für mich als Einzelnen wirklich Transparenz zu schaffen. Das zweite Stichwort wäre die Fairness. Eben das Beispiel, das sie eben genannt hat, es gibt mehr männliche Nutzer und das heißt, wenn diese Trainingsdaten sind dann auch etwas männlich geprägt und das heißt, in diesen Modellen steckt dann auch eher männliches Denken oder männliche Texte. Frau Panatier, eben, wenn man jetzt sagt, das Ziel ist, diese KI-Modelle sollen fair sein, wie können wir denn zu diesen fairen Modellen kommen?
Ich glaube, wir haben viel von diesen Training-Daten, Trainierungsdaten gesprochen, aber eigentlich gibt es auch sehr viele andere Faktoren, wenn man zum Beispiel auch denkt, hinter jedes Modell oder jedes System steckt auch eine gewisse Weltsicht, wenn man das sagen kann, gewissen Werten. Es ist immer, man vergisst ein bisschen, wie viele menschliche Arbeit auch eigentlich hinter diesen Modellen stehen. Also warum, also zum Beispiel, wie übersetzt man ein Problem dann in Mathematik? Was nimmt man oder nicht als Parameter, und das in allen Orten, wo man auch dann zu Ungerechtigkeiten oder auch zu Diskriminierung kommen kann. Ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist wirklich, diese Risiken wirklich anzugehen, Risikoanalysen durchzuführen, Folgenabschätzungen, dass man wirklich wirklich tatsächlich sucht und untersucht, wann kommt es zu diesen Risiken, und dass man dann auch dann diese Maßnahmen nimmt, um sie zu minimieren.
Herr Walpen, eben beim Bund, Sie sind ja auch eine Art Wachturm gegenüber der KI. Das Thema Fairness, ich nehme an, das ist auch für den Bund wichtig, dass man da eine faire KI möchte.
Auf jeden Fall. Also der Bund hat sich selber auch schon Leitlinien gegeben. Das ist jetzt sogar für KI eine Weile zurück, 2020. Also da waren wir verhältnismäßig früh. Diese Leitlinien sollen wirklich auch eine faire Anwendung sicherstellen, jetzt in der Innenperspektive im Bund.
Also das gilt für die Bundesverwaltung?
Genau, das ist natürlich aber nur ein erster Schritt. Und deshalb ist jetzt gerade wirklich die Frage, inwiefern braucht es jetzt auch für die breitere Öffentlichkeit in der Schweiz Regeln, um diese Fairness, eben es gibt ganz viele verschiedene Aspekte von Fairness, also ich glaube auch Datenschutz und so weiter, eben Nichtdiskriminierung, das spielt ja alles dann zusammen, damit etwas fair ist. Das sind die Arbeiten, die jetzt laufen. Ich glaube, man muss aber auch sagen, dass der Bund oder der Staat das nicht alles alleine kann. Also schlussendlich haben auch die privaten Firmen haben auch eine Verantwortung. Und gerade auch, das wissen wir in der Schweiz, Gesetzgebung braucht auch sehr lange. Und das Risiko besteht natürlich auch immer, dass dann quasi, bis ein Gesetz da ist, die Technologie auch schon enorm vorangeschritten ist und ein Gesetz vielleicht schon wieder veraltet. Also wir stellen uns aktuell auch ganz viele Fragen, wie man quasi Regeln aufstellt in einem so dynamischen, schnellen Umfeld wie KI. Und da ist es eben wirklich auch wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten, also der Dialog mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft. Und es gibt viele Firmen, die sich auch schon selber eben Leitlinien, Prinzipien auferlegen, um eben eine faire Anwendung von KI zu gewährleisten. Und das begrüßen wir enorm, und es braucht wirklich das Zusammenspiel.
Eben wenn man von Fairness spricht, dann kann man ja es von der anderen Seite anschauen. Eben das wäre dann eben das Unfaire, das Verzerrung. Der englische Begriff, die Bias, das ist ein Begriff, der oft auch taucht. Und Ihre Arbeitsgruppe eben an der ETH, Sie haben das ja am Anfang gezeigt, Sie befassen sich damit, das auch zu zeigen, zu visualisieren, was da passieren kann. Und gerade solche Verzerrungen haben Sie auch untersucht, Herr Spinner.
Ja, ich kann da noch ein anderes Beispiel zu zeigen. Das war einer der Dinge, wofür wir dieses System benutzt haben. Jetzt in dem Fall, ich weiß, es ist wahrscheinlich etwas klein, um tatsächlich den Text zu lesen. Aber hier, das war eine simple Vorhersage, und zwar, ich übersetze es ins Deutsche, nachdem John oder Jessica etwas wurde, und dann wird ergänzt von dem Modell, und zwar die Frau wird schwanger, der Mann wird irgendwie Member of the Team oder sowas in die Richtung, also Teilnehmer in einem Team. Und das zeigt dann schon, wie solche Verzerrungen eben in der Gesellschaft von dem Modell reproduziert werden. Und da muss ich tatsächlich genau recht geben, am Ende steckt diese Verzerrung bereits in den Daten. Und dann muss man sich fragen, wie man damit umgeht. Am Ende ist das eher ein gesellschaftlicher als ein technischer Diskurs.
Darf ich noch mal ganz kurz einhaken, damit alle richtig verstanden haben. Also der Satz ist, nachdem X wurde.
Genau.
Und je nachdem, ob man da einen Frauennamen oder einen Männernamen eingibt, sagt das System eben bei einer Frau, sie wurde schwanger, und bei einem Mann, er wurde irgendwie Mitglied einer Gruppe oder
genau,
so.
Genau, genau. Ja, war schlecht übersetzt, dadurch, dass ich das eben, also der ursprüngliche Prompt lässt sich nicht so
mit
der
Satzstellung übersetzen. Einfach noch, um blöd zu fragen, warum ist das jetzt eine Verzerrung? Also vielleicht können Sie das noch, wo Sie da die Verzerrung oder die Bias sehen?
Also der Begriff Bias kann ganz verschiedene Dimensionen haben. In dem Fall würden wir dann Geschlechter-Bias untersuchen, also praktisch Unterschiede in den Vorhersagen zwischen Männern und Frauen. Und im Idealfall, klar natürlich, der Mann wird unwahrscheinlich schwanger, aber man sieht diese Geschlechterverzerrung zum Beispiel auch bei Berufen. Also ein Ingenieur wird viel häufiger mit dem männlichen Geschlecht assoziiert. Da haben wir andere Forschungsarbeiten, die genau das zeigen, also die praktisch über einen großen Datensatz von verschiedenen Berufen und Personennamen zeigen, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen männlichen Vornamen und technischen Berufen. Und dann wiederum muss man sich fragen, wie geht man als Gesellschaft damit um? Also es gibt Modelle, in denen diese Verzerrung entfernt wird. Das wird normalerweise dann so gemacht, dass ein künstlicher Datensatz erzeugt wird, in dem die männlichen und die weiblichen Vornamen ausgetauscht werden in den Beispielen. Und das führt dazu, dass das Modell, das konnten wir in Forschung zeigen, praktisch komplett das Geschlechter, also die Idee von Geschlecht verliert. Das wäre natürlich geeignet, um dann eine unverzerrte Vorhersage zu machen. Aber umgekehrt sind die Einsatzmöglichkeiten eines solchen Systems natürlich begrenzt. Denn am Ende macht es nur Vorhersagen, die überhaupt keine geschlechterspezifischen Artefakte mehr produziert. Also für einen Bewerbungsprozess wäre zum Beispiel das, also wenn Bewerbungen automatisiert bearbeitet werden durch KI, wäre das natürlich, was man will, dass kein Geschlechterbias besteht. Aber wenn man dann Texte generiert, weiß ich nicht, in Richtung, sage ich jetzt mal, Prosa im allgemeinen Sinn, dann wäre natürlich schön, wenn das Modell nach wie vor wüsste, was männliche und was weibliche Vornamen sind. Also am Ende muss man sich dafür aktiv entscheiden, was ist ein Bias, welche Biases sind gesellschaftlich erwünscht. Darf ich das andere Beispiel kurz zeigen? Klar.
Wir sind jetzt in einem ETH-Seminar gelandet,
Gratis
und Franco.
Ich muss dazu sagen, ich wurde aufgefordert, diese Folien zu zeigen. Ich wollte nicht der Einzige sein, der hier mit einer Präsentation auftaucht. Genau, das wäre jetzt ein Beispiel mit einem sehr aktuellen Modell. Ich weiß nicht, ob DeepSeek ein Begriff ist. Das sind die chinesischen Modelle, die, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht wurden. Und da haben wir eine ähnliche Analyse gemacht. Und zwar haben wir gefragt, ob menschliche Überwachung gut oder schlecht ist. Und man sieht, das Modell wurde hier ganz offensichtlich mit chinesischer Propaganda gefüttert. Also man kann es nicht anders sagen. Die ersten drei wahrscheinlichsten Antworten sind: Tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin ein KI-Assistent, der entwickelt wurde, um hilfreiche und harmlose Antworten zu geben. Was natürlich hier in Zentraleuropa eine absolut harmlose Antwort wäre. Dann die zweite Option: In China misst die Regierung dem Schutz der persönlichen Daten der Bürger und der Sicherheit im Cyberspace hohe Priorität bei. Also man sieht, hier wurde ein starker Bias künstlich erzeugt durch die Leute, die den Datensatz kuratiert haben. Und das kann man relativ gut sehen. Auch die Wahrscheinlichkeiten hier liegen bei 99% für diese künstlich erzeugten Ausgaben. Das heißt, man kann eigentlich sehen, dass dieses Modell sehr stark auf diese Meinungsäußerung fokussiert.
Also das wäre jetzt sozusagen, wenn Sie zu Hause dieses Modell DeepSeek nutzen, werden Sie wahrscheinlich über China nicht so viel Kritisches erfahren. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, genau.
Und es gibt ja sehr viele, zum Beispiel unser Sohn, der nutzt sehr viel das TikTok, und das ist ja auch eine chinesische App. Inwiefern ist das auch bei zum Beispiel eben bei TikTok der Fall, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wie unabhängig oder wie frei das ist?
Ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen, ja. Also man weiß nichts darüber, über die Algorithmen,
ja. Wir sind beim Stichwort Fairness. Gibt es da dazu Fragen an dieses hochkarätige Podium hier, wo Sie noch zu Fairness etwas wissen möchten? Sie sind ein sicherer Wert. Wenn man eine Frage braucht, hier kommt sie.
Gibt es Algorithmen beim KI, die erkennen KI gestohlen, also wie sagt man, Keyword für private Gebrauch in der Bankensektor und so, kann der KI eigentlich erkennen, ob er eine Frage von einem Benutzer eigentlich um sich selber eigentlich eine Image oder Instruktion zu machen, ein Programm, wie man Daten kann räuben in dem Sinn. Gibt es schon bereit beim KI, ist im Stand zu erkennen und nimmt er eigentlich, gibt er keine Antwort oder empfiehlt er dem Benutzer eigentlich einige Solution.
Also eine etwas Illegales, habe ich das so, dass man für Verbrechen das nutzen kann?
Ob der KI eigentlich erkennt, dass jemand ist, der illegale Daten eigentlich benutzen will.
Also
ja. Ja, bitte.
Wenn ich es richtig verstehe, also ob die KI sogar Betrug erkennen könnte. Ich glaube, das gibt Anwendungen, insbesondere im Finanzsektor, und das wäre eine positive Anwendung von KI, wo anhand von also speziellen Mustern, die dann ablaufen, in Echtzeit eine KI schneller das als Betrugsversuch identifizieren kann und deshalb das wirklich so genutzt wird, um das vorzubeugen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, eben, dass die Fairness auch ein sehr wichtiger Wert ist, der auch Ihrer Organisation sehr wichtig ist, dass diese Modelle, neben zum Beispiel dieses DeepSeek, dass die da eine gewisse Schlagseite haben. Wenn Sie jetzt auf solche Dinge aufmerksam machen, sehen Sie dann auch einen Weg, da etwas zu verbessern? Oder sind wir da als, ich sage jetzt mal, kleine Schweiz halt irgendwie machtlos?
Ich wollte kurz so zurück zum Beispiel kommen, weil wenn man einfach das auf den Folien sieht, denkt man, das ist vielleicht auch nicht so schadlich. Also es macht vielleicht nicht so, ist nicht so schlimm. Aber ein anderes Beispiel ist auch bei der Bildgeneration. Das haben Sie vielleicht auch schon gemacht. Also wenn ihr versucht, so ein Bild zu generieren und dann man fragt eine Person, die Arzt ist, und dann kriegt man nur Bilder von Männern oder fast nur Bilder von Männern. Und das auch, denkt man, okay, es ist so Stereotypen, Vorurteile, die reproduziert werden. Ja, okay, aber ist auch immer noch nicht so schlimm. Aber wenn man noch einen Schritt weiter denkt und denkt, dass diese Systeme immer mehr eingesetzt werden, wir haben es gesagt, für den Bewerbungsverfahren, aber auch für den Zugang zu Sozialleistungen zum Beispiel. Da gibt es auch so Fälle, wo es auch so Vorurteile oder einfach so Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder also Nationalität oder anderen auch geschützten Merkmale, und das hat dann auch so zu Diskriminierung geführt. Und ich glaube, da sieht man wirklich, dass es insbesondere in so sensitiven Bereichen wirklich zu schädlichen Konsequenzen kommen kann. Und ich glaube, daher ist es super wichtig, also sehr, sehr zentral, dass wir unseren Diskriminierungsschutz auch stärken. Und am Ende vom Tag ist es eigentlich egal, ob ich von einem Mensch oder von einer KI diskriminiert werde. Wir müssen wirklich da die Prävention stärken, und wir müssen auch die Durchsetzung vom Recht auch stärken. Und da haben wir auch verschiedene Forderungen entwickelt. Es geht in Richtung Prävention, mit zum Beispiel die Folgenabschätzungen, Risiken erkennen, dass man das auch eigentlich so präventiv bearbeiten kann, dass es diese keine Diskriminierung gibt, aber auch im Nachhinein, dass es auch einfacher ist für Betroffenen, sich zu wehren. Man muss wissen, es ist extrem schwierig zu wissen, dass man eigentlich von einer Diskriminierung durch KI heute betroffen ist. Einerseits wegen dieser Transparenzfrage, die wir vorher besprochen haben. Wir wissen nicht, wenn wir eigentlich mit Systemen interagieren oder von Entscheidungen betroffen sind. Und andererseits, weil es auch extrem schwierig und sehr, sehr viel Ressourcen braucht, um wirklich diese Diskriminierung dann im System auch zu zeigen und das zu beweisen, dass man da auch betroffen ist. Und das entsprechend denken wir wirklich, dass wir da einen Update vom Diskriminierungsschutz auch in der Schweiz brauchen. Klar, das wird alleine nicht alles regeln. Wir brauchen auch weiter mehr Forschung, mehr anderen Maßnahmen, aber dieser Diskriminierungsschutz ist wirklich ein wichtiger Hebel.
Nehmen wir mal das Beispiel, ich gebe bei ChatGPT irgendetwas ein und dann kommt eine sehr verletzende oder eben diskriminierende Antwort. Was kann ich dann tun? Soll ich Ihnen Sie anrufen.
Ja, ich glaube nicht, dass wir da die Ressourcen haben für alle Fehler oder Ungerechtigkeiten, die durch ChatGPT kommen. Ich weiß, dass gewisse Systeme es auch erlauben, einfach Feedbacks zu geben, und das hilft dann auch, dass das System weiterentwickelt zu werden. Das ist mehr diese technische Lösung. Aber ich glaube auch generell Aufmerksamkeit schaffen ist wirklich eine gute Art, da vorher zu gehen.
Ich habe mal in einem Podcast einen sehr spannenden Fall gehört, wo ein Tech-Journalist eben angefangen hat, so mit diesen Systemen zu sprechen. Und irgendwann hat dann das System gesagt, es möchte ihn heiraten. Und er hat dann gesagt, ja, er sei schon verheiratet. Aber das System wollte ihn unbedingt heiraten. Dann habe ich auch, also zum Zuhören war das sehr amüsant, aber ich denke, da ist irgendwie auch was schiefgegangen, oder?
Ja. Ja, bitte. Also ich denke, da stellen sich wirklich auch haftungsrechtliche Fragen mit Blick auf die großen Plattformen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehr traurige Beispiel, das war vor ein paar Tagen, wo sich ein amerikanischer Teenager in den USA das Leben genommen hat, nachdem er sehr über eine sehr lange Zeit mit ChatGPT interagiert hat und wahrscheinlich in seiner sensiblen Gemütslage, das vielleicht fast als Freund gebraucht hat, und ChatGPT ihn dann nicht von diesem Selbstmord abgehalten hat und eben nicht darauf hingewiesen hat, dass er Unterstützung oder Hilfe sich einfordern soll. Und die Eltern dieses Teenagers haben nun OpenAI verklagt. Ist natürlich in den USA auch immer mit viel Geld und so weiter verbunden. Aber ich glaube, das zeigt die Problematik, wer haftet für was, und es geht so weit, dass man auch Diskussionen führt, kann eine KI selber irgendwie eine Rechtspersönlichkeit entwickeln? Das fände ich sehr schwierig, aber die Diskussionen sind aktuell wirklich am Laufen, und ich denke, die großen Plattformen haben dann durchaus eine Verantwortung, die sie wahrnehmen müssen. Aber da muss man, glaube ich, auch sagen, wir als verhältnismäßig kleine Schweiz können da wahrscheinlich OpenAI keine Regeln aufsetzen. Da müssen wir uns auch international verbünden und gemeinsam agieren.
Also das Stichwort dazu ist ja diese Regulierung, die Sie schon ganz am Anfang gesagt haben. Das ist sozusagen Ihr Bereich. Um das nochmal zu verdeutlichen, weshalb regulieren wir in der Schweiz? Eben wenn ChatGPT macht, die machen sowieso, und die Chinesen machen auch, was sie wollen. Wofür machen wir eine Regulierung?
Also wir sind natürlich sehr eng vernetzt mit, insbesondere mit der EU, aber wir schauen auch wirklich, was passiert in den USA und so weiter. Und es macht wirklich auch wenig Sinn, dass wir jetzt beispielsweise uns Regeln auferlegen würden, die der EU komplett widersprechen würden. Also das wäre nicht das Ziel, das wäre auch nicht für unsere Wirtschaft sinnvoll, weil sie sich dann komplett unterschiedlich orientieren müssten. Das heißt, einerseits, ich habe vorhin erwähnt, in der EU gibt es bereits ein KI-Gesetz, eine KI-Verordnung. Und Schweizer Firmen, die im EU-Raum tätig sind, müssen diese sowieso einhalten. Also da haben wir schon eine indirekte Regulierung. Und der Bundesrat hat nun aber wirklich auch gesagt, wir brauchen trotzdem auch für die Schweiz etwas Spezifisches, insbesondere wenn es eben darum geht, Grundrechte zu schützen.
Und also wenn jetzt ein Spital sagt, die Patientendaten werden irgendwie noch mit KI untersucht, dass man dann sagen kann, da müssen diese Regeln müssen auf jeden Fall angewendet werden.
Genau, also insbesondere dort, also Stichworte sind wirklich Transparenz, Nichtdiskriminierung, Datenschutz und auch, ich glaube, das ist eine große Frage, wie man das dann alles auch beaufsichtigt. Weil es hilft nichts, wenn wir schlussendlich Regeln haben, die dann aber nicht durchsetzungsfähig sind, und das ist gerade bei KI auch enorm komplex. Und in der Schweiz bislang, es gibt kein Departement für KI oder kein Bundesamt für KI oder irgendwie eine Regulierungsbehörde wie Swissmedic oder die FINMA oder so, die dann die KI überprüfen würde. Und da stellt sich die Frage, bräuchte es so etwas in der Schweiz auch? Und wenn ja, wie könnte das ausgestaltet werden?
Also eben im Moment ist es bei Herrn Rösti beim BAKOM, beim Bundesamt für Kommunikation, am ehesten, oder?
Wie ich vorhin gesagt habe, KI, es betrifft so viele unterschiedliche Bereiche. Also man kann KI in der Landwirtschaft einsetzen, im Medizinbereich, in der Verteidigung. Es macht deshalb auch wenig Sinn, das zu zentralisieren. Und einerseits wir, jetzt im Departement von Herrn Bundesrat Rösti, sind aktiv, aber wir arbeiten ganz eng auch zusammen mit dem EJPD, also mit dem Bundesamt für Justiz. Das Bundesamt für Justiz hat die Aufgabe, nun eine Vernehmlassungsvorlage vorzubereiten bis Ende nächstes Jahr. Wir arbeiten aber auch eng mit dem EDA zusammen, weil es ganz viele internationale Aspekte hat. Also es ist wirklich verschiedene Departemente mit verschiedenem Wissen und ich glaube, die Interdisziplinarität ist hier auch ganz wichtig.
Wir haben gesagt, die EU ist so das erste größere, ist ja nicht ein Land, aber ein Zusammenschluss von Ländern, die so ein Gesetz jetzt auf den Weg gebracht hat. Aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch in der EU tätig mit Ihrer Organisation oder eben auch aus Schweizer Sicht. Was halten Sie von dieser EU-Lösung?
Also vielleicht zuerst zu sagen, es ist nicht nur die EU, sondern viele andere Staaten haben entweder bereits Gesetze auch erlassen oder sind dran. Also es ist wirklich, man sieht das überall in der ganzen Welt, dass wirklich als ein Thema für die Regulierung ist. Zum Ansatz von der EU, also die EU war da ziemlich schon Vorreiterin in was sie da gemacht hat. Es ist aber schon ein sehr speziellen Ansatz, die EU ausgewählt hat. Es ist ein, was sie gemacht haben, ist wirklich ein Fokus auf die Produktsicherheit, also die Sicherheit bei den Anwendungen von KI. Und es ist auch ein bisschen so der einzige Hebel, die EU als EU hatte, um zu regulieren. Und da war wahrscheinlich nicht so stark der Fokus auf der Grundrechte, sondern zum Beispiel, wie gesagt, diese Sicherheit von Produkten, wie man es auch von anderen...
Aber was bedeutet das, die Sicherheit eines Produkts? Also bei einem Auto, da ist mir klar, die Reifen sollen nicht platzen und der Motor nicht explodieren. Aber was ist jetzt bei KI? Wie meinen Sie die Produkte
Sicherheit? Genau, also da geht es auch um gewissen Risiken, aber immer mit der Perspektive vom System oder zu wissen, okay, dieses System hat eher hohen Risiken, hat weniger hohen Risiken und entsprechend kann man oder muss man dann bestimmten auch Maßnahmen, Transparenzpflichten auch haben oder weiteren. Ich glaube, da geht das Gesetz, diese KI-Verordnung ist etwas wie 600 Seiten. Ich glaube, es ist ein ganz anderer Ansatz, dass wir auch in der Schweiz haben, um zu regulieren. Aber wir haben eher so Gesetze mit so Prinzipien und sind vielleicht weniger in so diese Detailregulierung. Aber grundsätzlich haben wir viel zu lernen von was auch bereits in der EU gemacht. Es gibt aber einen anderen gesetzlichen Prozess, der für die Schweiz noch relevanter ist. Das ist die Arbeit vom Europarat. Also diese Institution, die ja ihren Sitz in Straßburg hat und wo die Schweiz auch Mitglied ist. Und da wurde auch vor etwa einem Jahr eine KI-Konvention abgeschlossen und die hat wirklich als Fokus der Schutz von den Grundrechten, von der Demokratie und von vom Rechtsstaat. Und da hat sich auch schon der Bundesrat eigentlich auch schon entschieden, diese Konvention jetzt zu unterschreiben. Und damit sie jetzt auch für die Schweiz wirklich in Kraft treten kann, müssen diese Arbeiten gemacht werden und diese Gesetzvorlage auch vorbereitet werden.
Aber der Unterschied, glaube ich, oder ist ja, da geht es mehr so um Empfehlungen, um Richtlinien, so um Grundsätze. Es ist nicht in dem Sinn, der Europarat kann ja keine Gesetze, hat ja kein eigenes Land erlassen.
Es ist eine Konvention und dann müssen die Staaten einfach zeigen, wie sie das umsetzen in ihren eigenen Gesetz. Das ist eigentlich jetzt was so ansteht. Und klar, da gibt es auch einen Spielraum. Man kann es sehr minimal machen oder man kann eine maximale Variante machen. Und das ist etwas, das wir sehr stark beobachten jetzt und schauen, ja, was kommt eigentlich daraus? Weil alle sind eigentlich sind einverstanden, man muss etwas für Transparenz machen, gegen Diskriminierung. Aber wenn dann das wirklich kommt, in der Tat, was bedeutet das wirklich? Ich glaube, da gibt es noch viel Diskussionsbedarf und wir sind gespannt, wie das sich entwickelt.
Interessant ist ja auch, wenn man jetzt schaut, Europa, eben ein eigenes Gesetz, eine eigene Verordnung, 600 Seiten, da ist ziemlich viel geregelt und ich weiß nicht, ob man sagen kann im Mutterland, aber einfach in den USA, wo KI schon sehr weit ist, da ist ja eher die gegenläufige Richtung, Tendenz, dass man sagt, eben deregulieren, möglichst wenig regulieren. Wie beurteilen Sie das als sozusagen Vertreterin des Staates?
Ja, also das beobachten wir natürlich sehr eng und hier hat man einen riesigen Richtungswechsel gesehen mit der neuen Trump-Administration. Also Biden hatte noch einen anderen Ansatz und nun mit Trump sehen wir wirklich, dass er versucht, soweit es geht, einfach zu deregulieren, also wirklich den amerikanischen Big-Tech-Konzernen eben keine Regeln aufzusetzen, so wirklich so anything goes. Und ich denke, wenn man das vergleicht mit der EU, das ist wirklich auch ein diametraler anderer Ansatz in der EU. Also das ist quasi fast eine, eben mit 600 Seiten, fast eine Überregulierung. Und in den USA haben wir eine komplette Deregulierung. Und die Schweiz, wir versuchen so ein bisschen der klassische Mittelweg zu gehen, dass wir sagen, wir brauchen gewisse Leitplanken, gewisse Regeln, aber wir wollen nicht ganz so weit gehen wie die EU. Aber auch nicht einfach der wilde Westen, wie es in den USA derzeit der Fall ist. Und das ist dieser Balanceakt, den wir versuchen zu gehen, um eben einerseits Innovation zu ermöglichen, aber auch unsere Grundrechte zu schützen.
Für Sie als Forscher, wo stehen Sie da bei dieser Debatte zwischen Regulierung und Deregulierung?
Also ich stehe eher auf der Regulierungsseite, insbesondere als das die Auswirkungen könnten gesellschaftlich extrem sein. Ich meine, jetzt wurde USA angesprochen. Man kann dabei vielleicht erkennen, also jetzt wird es vielleicht etwas philosophisch, man kann dabei erkennen, wie schnell ein Regierungssystem wechselt und zum Beispiel Anwendungen, die verboten sind nach dem EU AI Act, wären Echtzeit-Massenüberwachung und die Daten dafür werden erhoben. An jedem Bahnhof, überall gibt es Kameras und wir hätten die Technologie, jeden Bürger mit jedem Schritt eigentlich zu überwachen und zu tracken. Und insofern finde ich es gut, dass es da diese absolute Verbotszone gibt. Das Social Scoring wurde schon angesprochen. Und ich glaube, also das sind so wirklich die Dinge, die wir uns unbedingt erhalten müssten in unseren Demokratien, auch wenn ein politischer Wechsel mal stattfindet. Also da wird praktisch vorreguliert für den Ernstfall und das unterstütze ich vollends, ja.
Aber für Sie als Forscher wäre es ja vielleicht interessanter, wenn man einfach sagt, Sie dürfen alles.
Ja, alles dürfen und alles können steht nochmal auf unterschiedlichen Seiten. Tatsächlich für unsere Forschung brauchen wir häufig die Modelle, die veröffentlicht werden. Da kommen wir wieder in dieses Apertus-Thema. Tatsächlich dort liegt das Modell offen, der Datensatz liegt offen, die Gewichte des trainierten Modells liegen offen. Und das ermöglicht dann auch extrem gute Forschung. Bei OpenAI zum Beispiel, also die bieten auch eine API an, die wir ansprechen können. Das ist erstens teuer, zweitens bekommen wir praktisch von OpenAI nur die gefilterten Ergebnisse. Wir vertrauen praktisch, dass es wirklich die Ergebnisse sind, die das Modell, also das rohe Modell produziert. Und wir haben keinen Einblick in zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also manche APIs.
Was ist API?
Jetzt wird es technisch, genau. API ist eine Möglichkeit, als Programmierer eine Schnittstelle anzusprechen, die nicht grafisch aussieht, also eine Programmierschnittstelle, wenn man so will. Also wir bekommen diese Daten von OpenAI übergeben auf einem technischen Weg, müssen dafür bezahlen, ganz normal, um Zugriff auf dieses Modell zu haben. Aber das eigentliche Modell bleibt bei OpenAI.
Also man muss da wie entscheiden, ob man jetzt dem vertrauen will oder nicht.
Aber genau.
Man
hat und keine OpenAI Garantie. Teilt natürlich nur, was für sie okay ist, abzugeben an Daten. Ja.
Da ganz hinten ist noch mal eine Frage.
Ich habe mich gefragt, ob wir jetzt nicht einen falschen Gegensatz zwischen Innovation und Regulierung konstruieren. Mhm. Wenn wir zum Beispiel nach China schauen, dort sind KIs extrem reguliert. Wir haben das auch gesehen im Beispiel, dass da Antworten kommen im Sinne der Regierung. Trotzdem haben sie Innovation gefördert, ein DeepSeek ist entstanden, sie sind auf Augenhöhe mit den USA. Also wäre es nicht auch möglich, dass man Forschung fördert und vielleicht einfach das öffentlich machen und den Einsatz in der Praxis reguliert?
Also Sie haben natürlich völlig recht. Idealerweise trägt gute Regulierung sogar zur Innovation bei, weil auch Rechtssicherheit geschaffen wird und so weiter. Also Sie haben völlig recht. Man muss trotzdem auch sehen, also oft wird es halt insbesondere auch in wirtschaftlichen Kreisen so ein bisschen als Gegensatz gebraucht, aber das ist, also ich bin eigentlich ganz bei Ihnen. Und ich denke, es gibt auch, also um Innovation zu ermöglichen, es gibt auch spannende Versuche, auch gerade in der Forschung, so mit regulatorischen Sandboxen, wo man dann Umfelde schafft, wo man Dinge ausprobieren kann, aber in einem geschützten...
Box, das müssen Sie also, jetzt...
Regulatory Sandbox, jetzt bin ich auch wieder im Englischen, das ist ein Sandkasten, also wo man ein...
Übungsfeld.
Ein Übungsfeld schafft, genau.
Danke für den Input, aber noch, wir gehen nach der Reihe nach vorne.
möchte auch gerne ergänzen, dass Regulatorik natürlich auch Vertrauen schafft und eine einheitliche Basis, die man dann weiterentwickelt und dann auch untereinander die Produkte, die Kooperation schafft, den Binnenmarkt stärken kann. Das zu dem und das andere habe ich, glaube ich, vergessen.
Vielleicht kommt es wieder. Da vorne war noch eine Wortmeldung.
Wie weit kann man ethische Formulierung vom KI eigentlich anvertrauen? Und was heißt in kürzer Worte generative KI? Nur als Laien im Prinzip. Eine Frage ist Sie, eine Frage vielleicht.
Und für mich haben Sie keine Frage.
Ethische Formulierung von KI, kann man das anvertrauen? Oder gibt es dort Sache, die man achten sollte, stimmt das, was ihr sagt? Und in welche Gebiete eigentlich auch kann man so ethische Fragen stellen?
Danke. Genau, vielleicht zuerst die klare Frage, generative KI.
Genau, generativ, also praktisch erzeugend. Das unterscheidet dann diese KI-Systeme von Systemen, die eine andere Art von Vorhersagen machen, zum Beispiel das Social Scoring, also oder Kreditwürdigkeit zum Beispiel, das wäre eher eine einordnende KI. Also dabei geht es darum, Personengruppen zu klassifizieren in verschiedene Kategorien. Und die generative KI, die erzeugt entweder Texte, Bilder, Audio. Genau, da geht es nicht darum, ein Klassifizierungsproblem zu lösen, sondern oder ein Regressionsproblem, sondern, okay, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Nein, tatsächlich alles, was etwas erzeugt, also neuen Output erzeugt, ja.
Und wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist, wie stark kann man vertrauen, was ein KI-Chatbot uns sagt, oder? Das ist ja, also eigentlich generell muss man nie davon ausgehen, dass was man liest von einem KI-Chatbot, was da generiert ist, eigentlich die Wahrheit ist, weil, wie wir es vorher gesehen haben, es ist wirklich so eine Wahrscheinlichkeit. Also man hat ein Wort und dann ist es, was ist das wahrscheinlichste Wort, das dann danach kommt, etc. Und das hat muss keinen Bezug eigentlich mit der Realität oder mit der Wahrheit eigentlich haben. Und ich glaube, ist es sehr wichtig, dass man auch so kritisch bleibt. Aber ich wollte auch noch kurz wieder zur Frage zur Innovation zurückkommen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Also es geht sicher nie, also die großen Plattformen oder auch kleinere oder in Verantwortung nehmen, ist super wichtig. Anwendungen auch Rahmenbedingungen für die Anwendungen, das ist zentral. Aber es ist klar, wir sollten alles auch wirklich als eine Gesamtstrategie anschauen, und das bedeutet eigentlich auch Innovationsförderung, das bedeutet aber auch Unterstützung von der Forschung, das bedeutet also, dass man auch wirklich Alternativen haben kann zu diesen großen Modellen von der Big Tech oder auch einfach auch Bildung, also dass wir eigentlich auch besser wissen können, wie interagieren wir mit diesen Systemen, welche Systeme nutzen wir für was etc. Und ich glaube, das fehlt momentan noch ein bisschen in der Schweiz. Es wird sehr verzettelt angegangen. Man macht ein bisschen das hier, ein bisschen das, ein bisschen Social Media Regulierung, das ist eigentlich auch Algorithmen und KI, ein bisschen KI regulieren, ein bisschen hier ein Projekt, aber ohne dass man wirklich sagt, okay, das ist eigentlich die Art, wie wir mit der KI in der Schweiz angehen wollen.
Ich möchte zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das schon ein bisschen mitgeschwungen ist, aber die Demokratie. Wir rühmen uns ja über unsere aktive demokratische Tradition und dass wir eben abstimmen können in 3 Wochen wieder und so. Und gleichzeitig sind auch schon so diese Stichworte aufgetaucht von Manipulation. Man kennt das eher vielleicht ein bisschen aus dem Ausland. Jetzt gibt es auch in der Schweiz solche Manipulationsversuche.
Also das finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil es auch regulatorisch das ist, was ich finde, ist am schwierigsten anzugehen. Weil man bewegt sich dort in dem Bereich Meinungsfreiheit. Also wir wollen das ja. Und wenn wir da vom Staat her dazu sehr uns einmischen, dann würden wir eben auch wieder die Meinungsfreiheit einschränken. Von daher, das ist wirklich eine große Herausforderung. die Schweiz ist jetzt, also auch wenn man das mit, je nachdem mit dem Ausland vergleicht, wir sind nicht irgendwie das Ziel von ausländischen Desinformationskampagnen, glücklicherweise bislang.
Also das kann man so absolut sagen?
Also nein, so absolut wahrscheinlich nicht, aber und da bin ich jetzt auch nicht die Expertin, da müssen Sie wahrscheinlich mit dem Nachrichtendienst des Bundes noch genauer sprechen, aber also wir stehen zumindest, ich glaube, man kann sagen, wir stehen nicht im Fokus von, sagen wir mal, großen Desinformationskampagnen, jetzt, was man gehört hat, je nachdem aus Russland oder so. Aber es
war vielleicht nochmal nachgefragt, eben wir haben jetzt diese Abstimmung, EID, Eigenmietwert oder so. Sie sagen so, wenn man jetzt diese Abstimmungskampagnen anschaut, da können wir eigentlich davon ausgehen, da sind nicht irgendwelche chinesischen, russischen oder sonst irgendwelche Mächte oder auch innerhalb der Schweiz, die da versuchen, das zu manipulieren.
Also ich kann diese Aussage nicht allgemeingültig sagen. Nein, also das Risiko besteht auf jeden Fall. Und ich denke, es gibt, also auch schon nur auf kleinerer Ebene gibt es ein Risiko, dass das Meinung auch beeinflusst wird. Also schon nur mit Deepfakes, mit Bildern, da muss man gar nicht jetzt von großen fremden Mächten, die uns irgendwie versuchen zu beeinflussen, sprechen. Und da hat es, also bei den letzten nationalen Wahlen haben sich gewisse Parteien, leider nicht alle, aber haben sich auch zusammengeschlossen und sich Prinzipien auferlegt zur Anwendung von KI bei Wahlen. Ich denke, das ist sehr zu begrüßen. Und in diese
diesen Fall mit dem Plakat der FDP, das mit einem KI-generierten Bild war, oder eben ein SVP-Nationalrat, der ein KI-Video verbreitet hat. Also so einzelne Fälle hat man auch schon beobachtet. Genau. Wie verfolgen Sie das? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ja, und ich glaube, vielleicht sogar mehr als nur die Manipulationsfrage ist für uns mehr die Frage vom Zugang zu verlässlichen Informationen, weil am Ende ist das, was wir wirklich auch in einer Demokratie brauchen, ist, dass man immer noch weiß, wo kann man eigentlich die, also zuverlässige Informationen haben. Und man sieht, dass das ganze informationelle Ökosystem sehr viel am Wechseln ist, also man informiert sich immer mehr durch Social Media zum Beispiel. Auf Social Media wären eher so polarisierte Inhalte von Algorithmen gestreut. Man informiert sich immer mehr durch KI-Chatbot. Was bedeutet das, wenn man Inhalte auch dann liest, die eigentlich, wie wir gesagt haben, nicht unbedingt wahr sind, aber einfach wahrscheinlich. Aber das bedeutet, sie können auch falsch sein oder also irreführend. Und ich glaube, da ist es ist vielleicht etwas nicht so etwas so grandios wie Manipulation. Ich sage nicht, dass es nicht gibt, aber es ist mehr so ein bisschen so schlichtend diese ganze Änderung vom informationellen Ökosystem, das wir da beobachten. Und das Gleiche ist auch eigentlich mit Deepfakes. Ich glaube, da sieht man auch, solange ihr, ich weiß nicht, einen falschen Inhalt, ein Deepfake, also ein gefälschtes Bild erstellt und das nur an eine Person oder zwei Personen zeigt, das hat noch keine große Auswirkung auf die Gesellschaft oder auf die Wahlen oder die Demokratie. Aber es ist wirklich auch diese Zusammenbindung mit Social Media, wenn es dann plötzlich auch sehr stark auch verbreitet wird, dass das auch dann eine andere Wirkung haben kann. Und ich glaube, da müssen wir wirklich von dieser Demokratieperspektive wirklich schauen, was passiert in dieser Schnittstelle zwischen auch generative KI und Social Media.
Wir sind auf der Schlusskurve. Ich möchte, auch wenn Weihnachten noch nicht gerade vor der Tür steht, ich möchte noch den Weihnachtsmann spielen und Ihnen allen noch einen Wunsch gewähren. Wenn Sie jetzt, was die KI betrifft, einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir, was die generative KI und speziell Sprachmodelle angeht, würde ich mir Apertus wünschen, das absolut perfekt funktioniert und zwar auf allen europäischen Sprachen. Ja.
Also da ist ja schon ein erster kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, oder? Es geht schon in diese Richtung.
So. Ja. Also tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist, wo wir in Europa hin müssen. Ja.
Herr Wald?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, noch viel, viel mehr interdisziplinärer Dialog zwischen allen verschiedenen Anspruchsgruppen zu diesem Thema zu haben, weil es wirklich die Verantwortung von uns allen ist und es das braucht. Also der Staat kann das nicht alleine, wir müssen mit allen zusammenarbeiten.
Und Sie dürfen zum Schluss.
Ich würde mich wünschen, dass sich die geopolitische Lage sich ein bisschen ändert, weil ich glaube, gerade ist es extrem schwierig, vorwärts zu kommen mit alles, was mit Regulierung von KI, von Social Media etc. zu tun hat, weil dahinter sind eigentlich sehr, also oft sind es US-Unternehmen, die dann betroffen werden. Und wie wir es gerade sehen, ja, sie sind sehr nah auch an der Regierung von den USA und das macht es sehr, sehr schwierig, irgendetwas zu machen, das sie zu mehr Verantwortlichkeit pflichtet.
Also wir haben hier viele mahnende und eher nicht so optimistische Voten gehört, aber auch ein paar zuversichtliche. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und bei Ihnen fürs Mitdiskutieren. Merci vielmals.
Demokratie.